Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Sportswashing. Ein Thema, über das wir bei dieser Europameisterschaft im Players-Podcast schon häufiger gesprochen haben. Was aber vor allem in den letzten Tagen sehr offensichtlich war, ist ein anderes Washing, das eher seltener thematisiert wird: Pinkwashing. Das bedeutet, dass sich Unternehmen mit der LGBTQ-Community solidarisieren, meistens im Juni während des Pride Month, und damit quasi ihre eigenen Diversitätsprobleme so ein bisschen unter den Teppich kehren wollen. Das hat man jetzt ganz gut am Beispiel München gesehen und der Regenbogendebatte, die rund um das Ungarn-Spiel aufgekommen ist. Und vor allem an vielen PolitikerInnen, die dann mit Regenbogenfahnen geschwenkt haben. Die Stadt München hat überall Regenbogenfahnen aufgehängt. Mein Name ist Raphael Späth, bei mir der Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe, der auch in München vor Ort war. Und Matthias, diese Regenbogenfahnen, die wurden auch genauso schnell wieder abgehangen, oder?
Ja, ich war ziemlich überrascht. Als ich am Tag nach dem Spiel über den Marienplatz gegangen bin, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, da hing keine einzige mehr am Rathaus, wo die Stadt München vorher das noch relativ stolz über alle sozialen Medien verteilt hatte, dass sie die Fahnen aufgehängt hat. Aber schon 12 Stunden nach dem Spiel waren sie wieder weg.
Ja, das ist ein klassisches Beispiel für Pinkwashing. Und ein anderes klassisches Beispiel, das gibt es jetzt bei den Achtelfinalpartien, wenn man die TV-Bilder sieht an der Bande. Da laufen nämlich die Sponsoren, die offiziellen Sponsoren dieser Europameisterschaft durch, die jetzt auch alle ihre Bandenwerbung verändert haben. Die meisten davon in Regenbogenfarben. Ein paar verzichten auf diese Farben auch aus ganz speziellen Gründen. Und über diese Sponsoren wollen wir heute sprechen. 12 offizielle Sponsoren gibt es bei dieser Europameisterschaft, darunter so klassische Dauerbrenner wie Coca-Cola oder Heineken, aber überraschend auch 4 chinesische Unternehmen. Matthias, wieso investiert ein chinesisches Unternehmen in eine Fußball-Europameisterschaft?
Weil der europäische Spitzenfußball und eine Fußball-Europameisterschaft ein herausragend guter Markt für Sponsoring ist und weil man natürlich sich davon verspricht, auf die Produkte bei vielen, vielen, vielen Millionen Fans auf der ganzen Welt, so ein Finale hat durchaus eine Einschaltquote im Milliardenbereich, aufmerksam zu machen. Und deshalb ist es auch für chinesische Sponsoren interessant. Kleine Randnotiz, sogar in China selbst wird diese Fußball-Europameisterschaft sehr, sehr gut geguckt. Das Finale der EM 2016 haben 56 Millionen Menschen in China geguckt. Das sind mehr als in jedem anderen europäischen Land. Klar, in China leben deutlich mehr Menschen, aber allein die absolute Zahl zeigt natürlich, dass selbst der eigene chinesische Markt durchaus interessant ist. Und deshalb sehen wir auch immer mal wieder chinesische Schriftzeichen auf den Werbebanden.
Jetzt gehören zu diesen offiziellen Sponsoren dieser Europameisterschaft auch Unternehmen wie Qatar Airways oder Gazprom, eigentlich ursprünglich auch das Ölunternehmen Soka aus Aserbaidschan, über das wir im Players Podcast ja auch schon des Öfteren gesprochen haben. Qatar Airways und Gazprom sind auch zwei Unternehmen, die unter staatlicher Kontrolle stehen oder einen großen Regierungseinfluss haben. Ist das bei den chinesischen Unternehmen ähnlich?
Nein, das kann man so in dem Sinne nicht sagen. Es ist sogar eigentlich eher das Gegenteil, dass die chinesische Regierung versucht inzwischen, die Unternehmen sehr stark zu regulieren, weil man Angst hat, dass so große Unternehmen wie Alibaba, die sind auch einer der größten Sponsoren des Internationalen Olympischen Komitees, und Alipay, die Tochter, ist jetzt auch einer der Großsponsoren der Euro, dass solche Konzerne viel zu groß werden und viel zu mächtig werden, erklärt auch der Unternehmensberater Duncan Clark.
Was die Sache in China speziell macht, das sind die herausragende Stellung der kommunistischen Partei und die Spannungen, die es in China immer wieder gibt. Spannung zwischen den staatlichen Großkonzernen, die von der KP beaufsichtigt werden, und dem Privatsektor.
Und deswegen versuchen die Unternehmen gerade auch über Sponsoring bei so einer Europameisterschaft für den internationalen Markt interessanter werden. Wenn ihr mal das Beispiel von Hisense, ein Elektronik- und Haushaltsgerätekonzern, die sind schon seit 5 Jahren dabei, die haben inzwischen das Interesse an ihrem Unternehmen nach eigenen Angaben in Europa verdoppelt.
Wir haben im Intro das Pinkwashing schon angesprochen, das bei dieser Europameisterschaft betrieben wird, auch von den Unternehmen. Das Interessante ist im Achtelfinale natürlich bei Qatar Airways und Gazprom, da sieht man keine Regenbogenflaggen, was nicht wirklich überrascht, weil wir wissen, dass Katar und auch Russland sehr homo- und transfeindliche Länder sind. China fällt auch in diese Kategorie. Was ich aber dann interessant fand, bei einem chinesischen Unternehmen, bei TikTok nämlich, gab es bunte Bandenwerbung. Da stand "Where all fans play". Und auf TikTok gab es auch tatsächlich Aktionen, nachdem die UEFA die die Beleuchtung der Allianz Arena verboten hatte letzte Woche. Da wurde auf TikTok selbst ein neuer Hashtag kreiert, angeblich in Absprache mit der UEFA. Wieso fährt TikTok als chinesisches Unternehmen da eine andere Linie als der Rest aus China?
Weil das Unternehmen zwar aus China kommt, aber in China eigentlich gar nicht mehr so richtig präsent ist. Die App ist gar nicht verfügbar in China. Es gibt eine chinesische Variante, aber die ist absolut unpolitisch. Da wird jeder gesellschaftskritische Inhalt sofort entfernt. Und deshalb ist TikTok, was das angeht, ein bisschen unabhängiger von der chinesischen Regierung und der chinesischen Meinung und kann sich das erlauben. Übrigens, Stichwort Pinkwashing, die UEFA hat sich ja inzwischen, nachdem sie ja stark kritisiert wurde dafür, dass das Stadion nicht angestrahlt werden durfte in München, nochmal zu Wort gemeldet und begrüßt ausdrücklich das Engagement der Sponsoren und unterstützen jede Aktion, die sich für Vielfalt in der Gesellschaft einsetzt.
Jetzt haben die Chinesen und die chinesische Regierung ja vor ein paar Jahren mal ausgerufen, auch jetzt den Fußballmarkt erobern zu wollen und die neue Fußballweltmacht zu werden. Bis spätestens im Jahr 2050 will man da auch international konkurrenzfähig sein. Auf Vereinsebene geht die chinesische Regierung aber jetzt einen ganz anderen Kurs und macht quasi eine 180-Grad-Kehrtwende.
Ja, weil sie gemerkt haben, dass der Kurs, den sie zuerst eingeschlagen haben, überhaupt nicht erfolgreich ist. Also sie haben ja ihre Vereine mit viel Geld altgediente Stars kaufen lassen für horrende Summen, dass einem schon schwindelig werden konnte. Da waren dann so Namen dabei wie der Argentinier Carlos Tevez, aber auch Sandro Wagner, den wir jetzt auch als ZDF-Experten wegen dieser EM kennen. Und dann hat man festgestellt, dass das den chinesischen Fußball überhaupt nicht weiterbringt, wenn da ein paar altgediente Stars spielen, und hat deswegen die Strategie geändert, weg von: Wir machen erstmal eine Superliga und werden dann die Weltmacht im Fußball und holen eine Fußball-WM. Das hat auch der Sportökonom Simon Chadwick erklärt. Er lehrt in Shanghai.
So there was a vision, but there was no strategy.
Es gab diese Vision, aber keine Strategie. Aus meiner Sicht zeigte das Beispiel von Carlo Tevez, wie alles in die falsche Richtung ging. Er verdiente angeblich 750.000 Euro pro Woche. Als er nach dem Vertragsende nach Argentinien zurückkehrte, erzählte er allen, dass er zum Urlaub in China war. Der Fußballverband und die Regierung realisierten, dass diese Ausgaben nicht der Entwicklung des Sports dienlich waren.
Deshalb hat man sich dann entschieden zu mehr Nachhaltigkeit. Man will mehr staatliche Kontrolle bei den Fußballunternehmen haben, hat sich dann zum Beispiel darin geäußert, dass für jede Million, die für einen ausländischen Star ausgegeben wurde, 1 Million noch extra bezahlt werden musste für die um jüngere Spieler auszubilden. Also man geht da jetzt tatsächlich den Weg, vor allen Dingen eigene chinesische Talente nach vorne bringen zu wollen und nicht mehr den 35-jährigen Brasilianer im Spätherbst seiner Karriere zu verpflichten.
Die chinesischen Privatunternehmen, die jetzt aber auch als Sponsoren bei dieser Europameisterschaft und anderen Sportgroßereignissen wie zum Beispiel den Olympischen Spielen agieren, die buttern ja richtig viel Geld in dieses Fußball-Sponsoring. Allein Alipay ist ja Tochterunternehmen von Alibaba, hat eine Kooperation mit der UEFA über 8 Jahre abgeschlossen. Über 200 Millionen Euro gibt es da für den Europäischen Fußballverband. Wieso investieren nicht nur Alipay, sondern auch alle Sponsoren eigentlich so extrem in die...
Naja, weil das ein unglaublich lukratives Sponsoring ist. Die UEFA hat ja 6 UEFA-Sponsoren, die auch bei der Champions League auftreten, und 6 eigene EM-Sponsoren. Und Alipay beispielsweise ist einer der UEFA-Sponsoren für alle Länderspiele, auch außerhalb der Europameisterschaften. Und man fährt bei so großen Sportverbänden immer die Strategie der Exklusivverträge. Das heißt, jede Branche ist nur mit einem Sponsor besetzt. Wir hatten gerade das Beispiel Volkswagen. Das heißt, wenn Volkswagen Sponsor ist, kann nicht Fiat, nicht Mercedes, nicht Renault, nicht Citroën Sponsor sein. Oder eben Alipay ist der einzige Finanzdienstleister. Hisense ist das einzige Haushaltsgeräteunternehmen. Deshalb ist es natürlich besonders attraktiv für solche Unternehmen, wenn sie das einzige Unternehmen sind, Heineken die einzige Brauerei, die aus diesem Bereich bei der UEFA auf allen Werbebanden, bei jeder Pressekonferenz überall zu sehen sind. Deswegen lassen sich das die Unternehmen auch nochmal einige Euros extra kosten, weil das halt die absolute Exklusivität garantiert.
Sponsoren bei dieser Europameisterschaft, ein wirklich interessantes Thema. Das war's jetzt mit dieser Players-Folge. Heute Nachmittag gibt's ein Update von Maxi Rieger. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt ihr uns doch gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de.